Das Thema des heutigen Abends: Vertrauen lernen. Wir freuen uns sehr, dass Sie, Herr Dr. Sohns, Rektor des Bengelhauses, auch in diesem Jahr aus guter Tradition, wie wir meinen, dieses Referat am heutigen Abend halten. Ihnen auch ein ganz herzliches Grüß Gott. Unser Text für heute Abend steht da in Matthäus 6, Vers 25 bis 34. In meiner Jubiläumsbibel steht als Überschrift wieder den Sorgengeist. Im ersten Vers unseres heutigen Textes lesen wir: Sorget nicht. Es steht nicht da: tut nichts. Und da denke ich heute an die vielen Flüchtlinge, die, um ihr Leben zu retten, alles zurücklassen müssen und große Sorge haben, wie es weitergeht. Wenn ich die Bilder sehe von den vielen zerbombten Städten und Dörfern im Irak und in Syrien, frage ich mich, wie kann nach diesem fürchterlichen Chaoskrieg ein Staat wieder aufgebaut werden, in dem verschiedene Religionen nebeneinander leben. Und da ist mir sehr bange um die Zukunft. Aber dann erinnere ich mich auch, wie viele unsere Städte und Dörfer nach dem Zweiten Weltkrieg aussahen. Wie schwer war es für die Menschen in dieser Zeit, die innere Balance zwischen der realen Sorge und einer gewissen, auf Gott gegründeten Gelassenheit zu finden. Und wie geht es uns heute? Den meisten wenigstens. Es wird deutlich, wie Gott aus zutiefst sorgenvollen Situationen gute Zukunft schaffen kann. Wir haben allen Grund zum Danken. Deswegen, und nicht nur aus diesem Grund, sollten wir den Menschen, die auf der Flucht sind und eine neue Bleibe suchen, helfen und sie mit ihren Sorgen nicht allein lassen. Wir wollen mit Worten Dietrich Bonhoeffers beten. Gewiss ist, dass wir immer in der Nähe und unter der Gegenwart Gottes leben dürfen und dass dieses Leben für uns ein ganz neues Leben ist. Gewiss ist, dass wir nichts zu beanspruchen haben und doch alles erbitten dürfen. Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist. Gewiss ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Zu all dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Dieses Ja und Amen ist der feste Boden, auf dem wir stehen. Amen.
Guten Abend, grüß Gott. Danke, Herr Bloss, für die guten Worte zur Einleitung. Ich habe mich entschlossen, nichts aus dem Büchle zu sagen, sonst lesen Sie es ja nicht. Also, höchstens eine Geschichte, maximal eine Geschichte aus dem Büchle, sonst ist es ja dann langweilig. Übrigens, ich bin nicht in Trauer, wenn Sie mich heute so sehen, so schwarz, das ist einfach so nah geworden, als ich vorm Schrank stand, das ist einfach so geworden. Meine Frau war auch nicht zu Hause, konnte auch keinen Kontrollblick werfen, sonst wäre ich vermutlich nicht so dunkel hier und schwarz erschienen. Ich habe es dann erst hinterher gemerkt, Mensch, wenn meine Frau da gewesen wäre, dann wäre ich bestimmt ein bisschen farbiger unterwegs. Aber es soll Sie nicht stören, Sie brauchen auch nicht Mitleid mit mir haben, mir geht's gut. Jetzt freuen wir uns auf dieses Gotteswort. Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es gibt wenige Texte in der Bibel, die so schön sind und die zugleich so viel Kritik hervorrufen. Schön. Dieser Text erinnert an den Berg der Seligpreisungen. Und wer schon mal in Israel war, der kennt vielleicht diesen Berg. Man geht von Kapernaum etwa eine Dreiviertelstunde hoch. Es ist wie so ein Grashügel, oben ist dann auch eine Kirche inzwischen. Eine Hochfläche grün. Ein herrlicher Blick von dieser Hochfläche über den See. Ein Bild, ein Gedicht, wie ein Gemälde. Da oben blühen die Anemonen, da hat es ein paar Büsche, wo die Vögel nisten können. Man fühlt sich dort auf diesem Hügel dem Himmel etwas näher, den Sorgen enthoben. Dort hat er wohl die Bergpredigt gehalten, der Herr. Und wer sich diese Landschaft zu diesem Bibelwort dazu denkt, ahnt etwas von dieser Freiheit, in die Jesus uns hineinführen will. Zugleich ruft dieses Wort Kritik in uns hervor. Einer sagte mal, jeder verhungerte Sperling widerlegt Jesus. Jeder Krieg spricht dagegen und jede Hungersnot, jede Flucht und Vertreibung. Ist dieses Wort naiv? Ist es nur auf die Situation von, entschuldigt, Unverheirateten anwendbar, die keine Familie haben, die nicht sorgen müssen? Die müssen auch sorgen, ich weiß. Leistet dieses Wort der Faulheit Vorschub? Dieses Wort von der Sorglosigkeit scheint angesichts von weltweiten Krisen naiv. Selbst Josef in Ägypten hat vorgesorgt. Hat ihm Gott geboten. Der Text hat es nicht nötig, ihn zu verteidigen. Ich brauche auch ihn nicht verteidigen. Er spricht für sich selbst. Aber wir müssen verstehen, wir wollen verstehen, worum es geht. Was ist das Thema? Wie ist das mit den Sorgen zu verstehen? Was mir auffällt, Darum sage ich euch, so beginnt's. Also diese Worte sind in der Autorität des Herrn gesprochen, sie sind verbindlich, die gelten. Worum geht's? Es geht nicht um das Sorgen und Vorsorgen, das muss sein. Ich habe meine Winterreifen auch schon drauf gemacht. Und wenn Gäste kommen, dann sorgt die Mutter oder die Hausfrau oder der Hausvater vor. Wir sorgen fürs Alter, wir stellen Haushaltspläne auf, Wirtschaftspläne, Stundenpläne. Und Jesus sogar sagt, wer einen Turm bauen will, muss vorher die Kosten überschlagen. Also naiv war Jesus nicht. Es geht um das sich Bekümmern. Die Sorge hat immer ein ängstliches Moment. Die ist so verknüpft mit der Angst. Es geht um ein ängstliches Sich-Sorgen, um diese übermäßige Sorge, um das sich ständig bekümmern. Man hört das ja förmlich heraus. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns leiden? Das klingt ganz nervös. Übermäßig bekümmern, ängstlich, hektische Sorgen. Was sagt Jesus zu diesem hektischen, angsterfüllten Sorgen? Vier Dinge heute Abend. Das erste, ganz einfach, sorgt nicht. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken und was ihr anziehen sollt. Kurz vor diesem Abschnitt geht es um den Mammon. Haben Sie vermutlich gestern gehört? Weiß ich nicht. Nicht. Hat man ausgelassen, der Mammon, okay? Ah, nicht schlimm. Kurz vorher geht es um den Gott Mammon. Jetzt geht es ums Essen, Trinken und Kleidung. Nachdem Jesus das Geld thematisiert hat, thematisiert er jetzt andere Götzen: Geld, Essen, Trinken, Kleidung. Und dann sagt er, darum geht es den Heiden. Wer nur noch ums Essen, Trinken und Kleidung sich kümmert, lebt wie ein Heide. So sagt er. Heiden kennen den wahren Gott nicht. Und das ist für mich überhaupt der Schlüssel zu dem Ganzen. Der Vater. Zweimal kommt das Wort Vater in diesen Versen vor. Heiden wissen nicht um den Vater. Heiden haben eine Angstreligion. Da geht es nicht darum, jetzt irgendwelche Heiden schlecht zu machen. Schaut her, wie Christen, wie gut wir sind. Das ist nicht mein Thema. Aber wenn Sie es mal beobachten, da ist sehr viel Angst drin. Da muss man ganz genau Opfern und Pflichten erfüllen. Ich war in Indien, ich habe das beobachtet. Ganz genau Vorschriften erfüllen in dieser heidnischen Religion, damit man keine Angst vor Gott haben muss. In den Naturreligionen Afrikas ist es noch schlimmer. Da ist eine große Angst vor Gott und man muss irgendwie gucken, dass man sich da mit ihm arrangiert. Es herrscht die Angst vor der Umwelt, vor den bösen Geistern, alles ist irgendwo angstbesetzt. Kein Vertrauen, keine Freiheit. Der Heide kennt den Vater nicht. Der Heide kennt den Vater nicht. Er weiß nicht um den fürsorglichen Gott. Da ist so eine Grundströmung Angst. Und er meint, alles kommt auf mich an. Die heidnische Lebenshaltung, die macht sich dann ja auch unter uns breit. Ich komme zu kurz. Ich habe zu wenig. Ich gerate ins Hintertreffen. Wo Gott, der Vater, aus dem Horizont verschwindet, steigt die Angst. Ich muss mich halten, ich muss mich absichern. Sie haben das so schön gebetet, da ist ein, wo Gott, der Vater ist, da ist ein Standpunkt, auf dem stehe ich. Wo ich diesen Standpunkt, dieses Fundament nicht habe, da muss ich mich halten, absichern. Angstvolle Sorge. Schauen wir ein wenig in unsere Gesellschaft, es dreht sich viel ums Essen, Trinken, Kleidung. Es kann auch zum Götzen werden, Gier, Geiz, all diese Dinge. Helmut Thiele gesagt, für den, der die Verbindung mit Gott verloren hat, füllt sich der verlassene Himmel sofort mit Gespenstern und Fratzen. Haben Sie es verstanden? Für den, der den Vater im Himmel verloren hat, füllt sich der Himmel neu mit Gespenstern und Fratzen. Angst. Wer den Vater verloren hat, für den bleibt nur noch die nackte Angst. Und am Anfang ist dann die Angst und am Ende hat die Angst mich im Griff und ich komme nicht mehr los. Es geht hier nicht um eine Romantik-Idylle. Es geht hier nicht um eine entspannte Lebenshaltung. Schau her, wenn du mit Gott lebst, dann bist du ganz entspannt. Nicht immer so. Es geht um die Absage an den Götzendienst. Es geht um die Frage, worauf vertraue ich? Es geht darum, dass wir aus dieser Angstknechtschaft herauskommen, aus dieser Angstknechtschaft. Essen, Trinken, Kleidung, das ist ja schon elementar, das ist lebensnotwendig. Und doch, wenn man nichts mehr als das sieht, wenn da ein richtiger Tanz wie ums goldene Kalb gemacht wird, ums Essen, Trinken und um die Kleidung, dann läuft ja auch was verkehrt. Und diesem heidnischen, angstvollen sich drehen um das, was man eben täglich braucht und was man, wo man Angst hat, zu kurz zu kommen, stellt Jesus das Vertrauen gegenüber und fragt, was ist eigentlich euer Leben? Schaut doch mal hin, was ist denn? Ist es nur Sorgen? Ist es nur Sorgen? Ist es zuerst Sorge, dein Leben? Ist es zuerst Sorge? Ist es zuerst Angst? Ist es zuerst meinen, es reicht nicht, es reicht nicht. Ist es das zuerst? Was ist dein Leben? Und Jesus sagt, zuallererst ist dein Leben Geschenk. Zuallererst, unverdient, ohne dein Sorgen, ohne dein Mühen, ohne dein Grapschen und Kraddeln, Geschenk. Und wer schon mal bei der Geburt eines Kindes dabei war, ahnt etwas davon. Was ist euer Leben? Das Geschenk. Gott hat dir die Lebenskraft gegeben. Er hat dich als Ebenbild gemacht. Er hat dich auf die Ewigkeit hingeschaffen. Das ist schon mehr. Was du alles geschenkt bekommen hast, das ist schon mehr als dieses Kleidung, Essen, Trinken. Das ist auch wichtig, keine Frage. Aber das ist mehr. Das Leben ist mehr. Was ist es? Es ist mehr als Sorge. Und jetzt nochmal meinen Luther, ich glaube, den zitiere ich jedes Jahr hier. Wer mich reichlich und täglich versorgt, was Not tut an Leib und Leben, mich vor allem Übel behütet und bewahrt, und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Also da ist der Vater, der mir das Leben geschenkt hat, gratis, umsonst. Das ist doch euer Leben. Wenn euer Vater euch das Leben geschenkt hat, dann sieht er doch auch weiter. Er schmeißt euch doch nicht einfach rein ins Leben. Vielleicht müssen wir diese Lebenshaltung wieder entdecken. Das Beste ist Geschenk. Die größten Dinge im Leben sind Geschenk. Der Glaube, die Liebe, die Hoffnung auf das ewige Leben, das Kreuz, die Vergebung. Die größten Dinge sind Geschenk. Und das ist dir gegeben. Und vertrau doch dem, der die großen Dinge schenkt. Vertrau dem, der die großen Dinge schenkt. Der kann dir auch die kleinen Dinge schenken. Ich bin heute Abend unterwegs noch, ich war vorher noch bei einer Familie zu Gast und hatte die Hausnummer vergessen. Wusste die Straße, aber vergessen Sie mal bei Nacht in einer Straße mit vielen Häusern die Hausnummer. Und sie waren noch nie da. Da kommen sie sich dumm vor. Lieber Gott, was magst du jetzt? Die warten auf mich, die willst du ja nicht enttäuschen. Da kannst du bloß beten, Herr, du kannst ja nicht in jedem Haus klingeln. Geht gar nicht. Und ich hatte irgendwie eine Zahl im Kopf, die 7, die gab es da gar nicht. Das waren dann die 14. Und ich habe innerlich gebetet, Herr, jetzt, die warten schon, ich war schon ein wenig in Verzug. Jetzt hilf mir doch, ich muss jetzt das richtige Haus finden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber irgendwie bin ich echt in Not. Und dann kam da jemand, der hat den Müll rausgetragen, sage ich, Haus Nummer 7 gibt es hier nicht. Ja, was jetzt, was ist das? Ist 14, okay. Wenn Sie schon nicht die Hausnummer 7 mir sagen können, können Sie mir sagen, wo die und die Familien wohnt? Habe ich den Namen? Ja, die wohnt gleich hier bei mir als im gleichen Haus wie ich. War ich so dankbar. Also, die kleinen Sorgen und wenn man ein Haus nicht findet. Was ist euer Leben? Ich erzähle doch eine Geschichte aus meinem Buch. Manche kennen sie, ich weiß. Aber die ist so schön. Die muss man hören. Die ist so schön. Kennen Sie sie? Von der Hochzeit? Wer kennt sie? Zwei kennen sie. Also dann kennen die anderen sie vielleicht nicht. Es war am Tag meiner standesamtlichen Hochzeit. Wir waren im Neckartal auf einem Burgrestaurant. Trauzeugen. Wir kommen dort an, ich war noch Student damals. Wunderschön, Blick auf den Neckar, die vorbeifahrenden Schiffe. Reben, Weinberge. Wir werden empfangen mit Sekt. Wow, Sekt, Champagner war klasse. Ich dachte, ja gut, wenn die das so machen, nichts dagegen. Setzen uns, da ist der Platz am Fenster, wird serviert, Rehragout. Bester Wein aus dem Keller, wunderbar. Ich hatte das gar nicht bestellt oder beordert. Dachte, machen die das immer so? Ich komme selten in so ein Nobelrestaurant. Wie ist das? Ist das üblich? Dann plötzlich der Gedanke. Plötzlich. Das muss ich ja alles bezahlen. Und ich rechnete, 6 Personen, das kostet bestimmt pro Kopf. Und dann hat er nochmal nachgeschenkt. Und dann gab es noch einen Nachtisch und ein Aperitif. War dann mit 350 Mark, das war noch Mark, 400 Mark, bist du dabei? Und ich wusste, was ich dabei habe, wie gesagt, Student. Ich wusste, 400 habe ich nicht dabei. Kann das sein, dass ich am Tag meiner standesamtlichen Hochzeit noch Teller waschen muss? Dann bietet die Rechnung, er bringt sie auf einem silbernen Tablett, wirklich. Eine Haube drüber. Und da liegt ein Zettel drauf. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht und ihr himmlischer Vater nährt sie doch. Dein Vater. Und das Beste kommt jetzt. Ich habe einen guten Vater. Er hat es nicht so mit der Kirche und mit dem Glauben. Aber dass er sich die Mühe macht, diesen Vers für mich auszusuchen, er liest nicht so in der Bibel, aber dass er sich die Mühe macht, diesen Vers für mich auszusuchen, ihn dahin zu schreiben, handschriftlich. Und in dieser Weise für mich zu sorgen, seinen Sohn, das war schon was. Ich sage Ihnen deshalb, wenn ein irdischer Vater für seinen Sohn sorgt, meinen Sie nicht, dass dann der himmlische Vater genau Ihr Leben sieht und weiß, was Sie brauchen? Das war das Erste. Sorge nicht. Das Zweite. Seht die Vögel. Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Wir Menschen sind keine Vögel. Es ist ein gravierender Unterschied zwischen einem Vogel und einem Menschen. Ja, Sie lachen. Der Vogel lebt von seinen Instinkten. Treibt ihn der Hunger, so sucht er sich was zum Essen. Am Abend legt er sich in sein Nest. Im Herbst fliegt er gen Süden. Er folgt seinem Instinkt und ist relativ sorglos. Vielleicht sogar ganz sorglos. Er reflektiert nicht über sich selbst. Das ist der Punkt. Der Mensch kann über sich selbst reflektieren, nachdenken. Der Vogel kann das nicht. Der Vogel kann nicht über die Zukunft, über das Weltall und über den Klimawandel nachdenken. Vielleicht spürt instinktiv etwas von diesen Dingen. Aber der Mensch denkt darüber nach und sofort sind die Sorgen da. Der Vogel plant nicht im Voraus, auch eine Lilie nicht. Lilie reflektiert nicht, ich gehe mal davon aus. Sie ist einfach da, ohne Mühe, ohne Sorge. Sie fragt auch nicht, bin ich schön genug? Sie steht einfach da. Angelus Silesius sagt es treffend, nicht eine Lilie jetzt, eine Rose. Er sagt, eine Rose ist ohne Warum. Sie blüht, weil sie blüht. Sie achtet nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht. Sie achtet nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht. Der Mensch fragt immer, werde ich gesehen? Bin ich gut genug gekleidet? Das ist der Mensch. Fragt der Vogel nicht. Die Lilie auch nicht. Das ist halt ein Unterschied. Diese Arglosigkeit und Selbstverständlichkeit ist uns Menschen nicht möglich. Wir haben ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein für Gefahren, für morgen, für übermorgen, für Gott, für den Unterschied. Wir sind Gottes Ebenbild und Partner, ist auch ein Unterschied. Wir sind Repräsentanten Gottes auf dieser Erde. Unterschied zum Vogel und zur Lilie. Und Jesus selber sagt, seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Ja, wir sind mehr als Vögel und Lilien, viel mehr und können aber nicht so sorglos in den Tag hineinleben. Wir müssen arbeiten, Felder bebauen und wir sorgen uns. Es gehört irgendwie dazu. Und Jesus sagt, schaut. Was heißt es? Zunächst mal ganz klein. Ab und zu mal bei aller Sorge und Arbeit und Mühe und Stress mal innehalten und aufschauen. Vater. Ab und zu mal in den Himmel blicken, auf Jesus blicken, ein Gebet, ein Seufzer, ein Gedanke. Vater, du weißt, was ich jetzt brauche. Ab und zu mal, das können wir tun. Und noch was können wir tun? Wenn Gott die Vögel umsorgt, dann auch uns Menschen. Vorausgesetzt ist hier, dass er der Schöpfer ist, dass er sich kümmert. Wir wollen hinter allem den Vater sehen. Hinter allem in dieser Welt den Vater sehen. In einer Welt ohne Vater bleibt nur die Angst. Wir wollen die Hand des Vaters sehen in unserem Leben, die da ist und die wir ergreifen können. Und unsere erste Sorge soll sein, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen. Dass wir die Hand des Vaters immer wieder ergreifen, uns ausstrecken. Das ist es. Führe mich, leite mich, Vater. Das soll unsere Sorge. Das können wir tun als Menschen. Einfach die Sorgen zu überspringen ist schwierig, aber immer wieder Vater, Vater, Vater. Wie lauten die Angstdämonen unserer Zeit? Wie lauten sie? Sie lauten zum Beispiel, wenn ich einmal alt bin, werde ich ganz arm sein. Der Sorgengeist sagt dann wirst du nichts mehr zu essen haben. Und was macht Jesus? Was macht Gott? Hat er nicht der Witwe von Zerpat völlig unerwartet das Mehl und das Öl im Topf vermehrt? Hat er nicht ein ganzes Volk von 5000 Menschen satt gemacht und ein anderes Volk durch die Wüste gebracht? War er nicht auf einer Hochzeit und der Wein ging aus und er hat ihn vermehrt? In einer Welt ohne Vater, sagt man, hole heraus aus deinem Leben, als ob es keine Ewigkeit gibt. Esse, trinke, genieße Luxus. Denn morgen bist du tot. Das sagt man in einer Welt ohne Vater. Hol alles heraus, was geht. In einer Welt ohne Vater, sagt man, es wird alles ganz furchtbar. Die Zukunft, die Klimakatastrophe. Und sieht nicht, dass Gott letztlich diese Welt in Händen hält. In einer Welt ohne Vater ist man bereit, das Lebensende selbst zu setzen. Man hat ja gelebt, es kann nicht auch selber gehen. Und übersieht die biblische Weisheit, der du die Menschen lässest sterben. Darauf kommt es also an, in einer Welt ohne Vater, wo die Angst nach uns greift, ich werde einmal arm sein und nichts zu essen haben. Nichts gegen ihre Rentenversicherung und Zusatzversicherung und Hartz und Riester und was es da so gibt. Das alles ist in Ordnung, muss ja sein. Und trotzdem greift die Angst nach uns, wird es reichen? Was wir machen können, hinter allem sehen, da ist eine Hand. Wenn die Angst nach uns greift, da ist die Hand. Und diese Hand, die Gott uns entgegenstreckt, die heißt Jesus Christus. Und mit dieser Hand schenkt er uns das Leben und sogar den Schlaf. Und wo diese Hand nicht ist, da ist nur die Angst vor Dieben, vor Motten und vor Rost. Nochmal. Das Gegenteil von Sorge ist nicht Sorglosigkeit und Nichtstun. Das ist nicht das Gegenteil von Sorge. Das Gegenteil von Sorge ist Frieden. Das ist ein Unterschied. Ich habe Frieden und kann vertrauen, weil ich mein Leben in Gottes Hand habe und meine Zukunft. Und glauben Sie mir, das muss man manchmal erkämpfen. Das hat man nicht immer, diesen Frieden. Da muss man manchmal drum ringen und sich hineinbergen und in der Bibel lesen und beten und vertrauen. Vater, du weißt, du siehst. Das Gegenteil von Sorge ist nicht Sorglosigkeit, sondern Friede. Sorglos ist man nicht, wenn das Meer ruhig ist und das Schiff unseres Lebens ruhig dahin gleitet. Sorglos darf ich sein, wenn ich weiß, der Herr ist in meinem Lebensboot. Es gibt Wellen. Mein Lebensboot schwankt, aber der Herr ist da drin. Das ist es. Das ist es. Mein Lebensboot wird nicht untergehen. Da ist der Herr drin. Das ist es. Uns ist nicht versprochen, dass wir glatt auf einem See segeln. Aber der Herr ist drin. Und wohin blicken wir, wenn diese Wellen der Angst und der Sorge kommen? Auf den, der im Boot ist, ruhig ist und alles in der Hand hat. Es geht also darum, wie schaue ich mein Leben an? Habe ich nur meine schwierigen Lebensumstände, die Einsamkeit, die Traurigkeit im Blick? Oder schaue ich es aus der Sicht des Glaubens an? Sehe ich den Herrn im Boot meines Lebens? Sehe ich den Schöpfer? Sehe ich den, der alles regiert? Schaue ich nur angstvoll auf morgen oder sage ich, auch morgen ist die Fürsorge Gottes da. '1546, Luther, 2 Monate vor seinem Tod, will heim nach Wittenberg zu seiner Käthe. Die Elbe war über die Ufer getreten, es gab Hochwasser und er konnte nicht, er war verhindert. Und er hatte das mitbekommen, wie schrecklich seine Käthe sich sorgt um ihren Martinus, der verschiedene Koliken hatte und schon sehr krank war und schwach. Dann schreibt er ihr zurück und über einen Boten konnte dann dieser Brief an sie auch versandt werden und man hat ihn heute noch präsent, man kann ihn heute noch lesen, diesen Brief, 2 Monate vor seinem Tod. Er schreibt, liebe Katharina, und dann mit seinem üblichen Humor, liebe Katharina, Doktorin der Theologie, Säumärkterin in Wittenberg, Bierbrauerin, Haushalterin, voller Humor und Übertreibung. Doktorin der Theologie, sie konnte Griechisch, sie konnte lesen und sie war gebildet. Und dann schreibt er, liebe Katharina, sorge du nicht für mich. Ich habe einen größeren Sorger als du. Der sitzt zur Rechten Gottes und ist zugleich das Kind in der Krippe. Zwei Naturenlehre. Und wenn der alte Luther in der Elbe ersöffe, der könnte dir 10 neue Martinus schaffen. Totale Übertreibung. Und ich glaube nicht, dass sie das wirklich getröstet hat. Aber was man lernen kann, der Luther hatte so eine Kühnheit. Ich habe einen größeren Sorger, der sitzt im Himmel. Das kann man lernen. Weicht ihr Sorgen, Geister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Das ist es. Das ist es. Vertrauen, dass er größer ist. Was können wir tun? Natürlich schließen wir eine Lebensversicherung ab. Natürlich haben wir einen Haushaltsplan. Aber wir merken doch, dass es letzt die Sicherheit nicht gibt. Das merken wir doch, das spüren wir doch. Die Angst kommt doch durch die Ritzen unten durch. Was können wir tun? Wir können uns fallen lassen. Fallen lassen und merken, wie wir getragen werden vom Vater. Fallen lassen, dankbar ein Lied singen, mein Leben ist ein Geschenk. Aufblicken, immer wieder, mitten im Alltag. Noch etwas sehe ich hier. Gottes Fürsorge muss nicht einfach herbeigezwungen werden, sie ist schon da, in der Schöpfung. Da wirkt Gott ständig, er ist ständig am Wirken, sie ist schon da. Seine Fürsorge ist schon da. Das war jetzt das Zweite. Jetzt kommt das Dritte und das Vierte, das ist dann bedeutend kürzer. Das Dritte. Im Heute leben. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Einer, der sich sehr intensiv mit diesem Bibelwort beschäftigt hat, war der Däne Søren Kierkegaard. Er schreibt: Ich habe jetzt wohl noch an die 30 Jahre zu leben, oder vielleicht 40, oder vielleicht nur einen einzigen Tag. Deshalb habe ich mich entschlossen, diesen Tag zu gebrauchen, oder was ich sagen wollte, diese 30 Jahre, oder was ich sagen wollte, diesen Tag, den ich vielleicht noch zu leben habe, ich habe mich entschlossen, ihn derart zu gebrauchen, dass, wenn sonst kein einziger Tag in meinem Leben wäre. Die Sorge führt uns in die Zukunft und lässt uns das Heute vergessen. Das ist die List der Sorge. Die Sorge gaukelt uns vor, wir könnten uns der Zukunft bemächtigen. Wir könnten die Zukunft beherrschbar machen. Das lässt uns aber nicht ruhen. Das Schlimmste an der Sorge ist, dass sie uns vom Heute weglockt und in Gedanken ständig in der Zukunft leben lässt. Was könnte auch sein? Kennen Sie das auch? Dass man schon mit Gedanken am Morgen ist, vielleicht jetzt gerade? Wo waren Sie gerade? Vielleicht waren Sie schon bei morgen oder übermorgen oder nächste Woche und vergessen die Gegenwart. Und Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage, das genügt. Tut doch einfach, was heute zu tun ist. Bewegt euch nicht ständig in der Zukunft. Denkt nicht ständig, morgen ist mein Geld nichts mehr wert, morgen kommt die Katastrophe, morgen kommt der Krieg. Reist nicht weg vom Heute, sondern bleibt bei dem, dass Gott heute da, reist nicht weg vom Heute in das Morgen, sondern bleibt bei dem, das heute da ist. Meine Tochter war für ein Jahr an der Elfenbeinküste in einer traditionellen ivorischen Familie. Die sorgen nicht besonders vor, so sieht es dann auch aus. Aber sie leben dafür ganz im Hier und Heute und im Jetzt, haben Zeit. Die Deutschen haben die Uhr, die haben die Zeit. Jesus will uns sagen, ich bin heute da. Im Heute bin ich da. Ich kenne eine christliche Frau, die mit ihrem Mann zusammen ein Freizeithaus leitet. Sie sorgt sich um die Gäste, sie sorgt sich um die Hauswirtschaft, um die diakonischen Praktikanten und FSJler und ist meistens vergnügt. Ich fragte sie, wie schaffen Sie das, täglich vergnügt zu sein bei so viel Arbeit? Dann sagt sie mir ihren Leitspruch, sie sagt, ich will mit Jesus diesen Tag besiegen. Was ist heute zu tun? Die Aufgaben, die heute sind, die will ich mit Jesus besiegen, die will ich mit Jesus bewältigen. Ich stehe im Heute. Sorgenmenschen leben gerne in der Zukunft. Wenn sie in den Urlaub fahren, fragen sie sich sorgenvoll, wie wird das Wetter wohl sein? Werde ich gut schlafen können? Habe ich denn gutes Bett dort? Wird der Flieger rechtzeitig starten? Hat er auch keine Verspätung? In allen Fällen bedenken sie, was passieren können. Scheint die Sonne, dann denken sie, oh, es könnte auch Gewitter aufziehen. Ich gebe zu, ich bin auch so einer. Wir waren im Urlaub in Cornwall. Wir sind gewandert an der herrlichen Küste, herrlicher Küstenpfad, wie bei Rosamunde Pilcher. Schön. Wir nehmen uns vor, an diesem Abend noch zu grillen, haben den Grill ins Auto eingepackt, gehen dann zum Auto zurück, dann haben wir nicht gleich ein Plätzchen gefunden, dann sind wir noch ein bisschen gefahren, da ist ein Plätzchen. Packen den Grill aus, Kohle rein, Feuer, Schnitzel drauf. Und plötzlich kommt wieder so ein verflixter Gedanke. Was ist, wenn in England Grillen und Feuer unter freiem Himmel verboten ist? Der Sonnenangang, der Sonne geht im Meer unter. Ein Bild von, es war ein wunderschöner Abend, ich konnte es nicht genießen. Dann kam dann noch einer daher da oben, dachte schon, jetzt kommt die Polizei. Und wieder hat mich die Sorge im Griff. Was könnte auch passieren? Und hinterher war mir es, als hätte Gott zu mir gesagt, lieber Rolf, ich habe euch so einen schönen Platz gegeben. Ich habe extra die Sonne für euch untergehen lassen. Du durftest genießen und du hast mir nicht vertraut. Der Sorgenmensch ist immer woanders. Der ist nie da. Und selbst wenn es wunderschön ist, er kann nicht da sein. Genieße ich ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte, der Sorgenmensch ist nicht bei, der ist irgendwo. Das ist es. Und das ist dieses verräterische, betrügerische, ich sage fast dämonische der Sorge. Sie lässt uns nicht hier im Jetzt sein. Und Gott sagt, hey, ich bin da, ich will dich beschenken, genieße jetzt mal diesen guten Teller. Freu dich dran. Freu dich an dem, was du in der Schöpfung siehst. Jesus war ein Mensch, der war ganz in der Gegenwart. Er konnte schlafen, wenn es stürmte. Muss man einer nachmachen. Er sah die Lilie, an der andere nur vorbeigingen. Er spürte Bedürfnisse der Kranken und bleibt stehen. Er lebt in der Gegenwart des himmlischen Vaters. Deshalb konnte er wohl so gelassen sein. Und selbst im Sterben ist er ganz nah beim Vater. Und er sagt, könnt ihr eures Lebenslänge eine Spanne zusetzen durch eure Sorgen? Könnt ihr euren Tag, euer Leben verlängern? Nein, ihr könnt es nicht. Erlebe nicht, euer Sterben nicht, lebt im Heute. Nehmt den Tag heute aus seiner Hand und den Tag morgen wieder und er wird morgen wieder Kraft geben. Und wie ist das mit der Kirche? Natürlich brauchen wir einen Kirchenplan und Kirche 2030 und einen Pfarrplan. Aber manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, lässt sich auch unsere Kirche von diesem Sorgengeist packen. Wie ein Damoklesschwert hängt diese Zahl 2030 über uns. Dann werden bloß noch, dann werden die Kirchensteuermittel halbiert sein oder gedrittelt und die Mitglieder halbiert. So ist es. Die Steuermittel gedrittelt und die Mitglieder halbiert. 2030, Damoklesschwert. Okay, wenn das die Statistik sagt, dann ist das okay. Aber wenn wir uns daraus Angst machen, dann machen wir was falsch. Wir leben in einem Dauerreformkonzept und sind getrieben, getrieben, getrieben. Aus Angst. Was ist uns heute geboten? Darf ich Ihnen ein paar Dinge nennen, die wir heute tun sollen? Auf Gottes Wort hören, leidenschaftlich beten, mit den Armen teilen und sich um die Vertriebenen kümmern, wie Sie gesagt haben. Die Jugendlichen liebhaben, mit Konfirmanden ganz tolle Dinge tun, schöne Gottesdienste feiern, Gott danken für das, was wir haben. Das sollen wir heute tun. Wir haben so viele schöne Dinge, die wir heute tun können. Wichtige Dinge. Lass uns nicht immer von der Angst getrieben sein und das heute vergessen, was heute zu tun ist. Nicht nochmal, das Gegenteil von Sorge ist nicht Verantwortungslosigkeit. Das Gegenteil von Sorge ist nicht wegducken und wie der Vogelstrauß, der steckt den Kopf in den Sand. Das Gegenteil von Sorge ist Glaube. Glaube, der weiß, Gott ist größer als die Mitgliederentwicklungen. Gott ist größer als die scheinbar ehernen Realitäten. Mit anderen Worten, nochmal, nicht Gleichgültigkeit und Schläfrigkeit ist unser Thema, sondern das heute tapfer ergreifen. Das heute tapfer ergreifen. Und heute das Rechte tun, was zu tun ist. Nicht wegducken. Heute tun wir was. Für Gott, für sein Reich, für seine Gemeinde. Und morgen tun wir wieder was. Viertens und letztens, die neue Sorge. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Wo Gott einem die Sorgen nimmt oder wo ich meine Sorgen auf Gott werfe, entsteht Raum für Neues. Wo nicht die Sorge um Essen, Trinken und Kleidung mich bestimmt, entsteht Raum für Neues. Wo ich meine Sorgen Gott an den Hals werfe und sie loshabe, gibt es eine neue Orientierung. Trachtet zuerst. Trachtet zuerst. Suchet das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, griechisch die Basileia. Für Jesus war die Königsherrschaft Gottes das Erste. Als seine Mutter ihn holen will, voller Sorge und Angst, der Wein geht aus. Es ist noch nicht Zeit. Als Petrus ihn hindern will, ins Leiden zu gehen, weiche von mir. Als sie ihn zum Brotkönig machen wollen, da entweicht er. Sein Thema ist das Vertrauen und Gehorchen auf Gott gegenüber. In Jesus ist diese Basileia Theou, diese Herrschaft Gottes, angebrochen. Und jetzt sagt er, wenn ihr euch dieser Sache verschreibt, dem Dienst, dem Auftrag, der Nachfolge, wenn ihr euch Gott verschreibt, wenn ihr euch ganz auf ihn einlasst, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn ihr das zum Prinzip, zur Überschrift eures Lebens macht, Gott, du sollst mein Gott sein, du allein und nichts anderes. Dann werde ich auch für euch sorgen. Und das war für die Jünger damals wichtig. Die hatten ja nichts. Der schickt sie in alle Welt. Nach Rom, den Thomas bis nach Indien. Die hatten ja nichts. Und er sagt ihnen, wenn ihr diesen Weg geht und auf mich vertraut, seid ohne Sorge, ich werde für euch sorgen. Ich werde für euch aufkommen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Ich sorge für euch. dann werdet ihr frei vom Dienst. Also lasst uns auf Freiheit gewinnen. Freiheit, Gutes zu tun in dieser Welt. Freiheit, die Gemeinde Jesu zu lieben. Freiheit, sich für ihn einzusetzen. Weil wir wissen, er wird für uns sorgen. Das ist hier gemeint. Ich schließe mit einem Wort Martin Luthers. Er schreibt in der Auslegung zum ersten Gebot im großen Katechismus: Was heißt es, einen Gott zu haben? Einen Gott zu haben heißt, dass man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Einen Gott haben heißt, eine Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass es einen Gott haben nichts anderes ist, in ihm von Herzen trauen und ihm glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens beide macht, Gott und Abgott. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht. Ist das Vertrauen falsch und unrecht, so ist auch dein Gott nicht recht. Denn die beiden gehören zusammen, Glaube und Gott. Und dann sagt er, worauf du nun dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und das möchte er, dass wir unser Herz an ihn hängen. Und dann gilt uns diese Verheißung. Ich sorge für dich, du mein Kind, bis zum letzten Tage und der letzten Stunde deines Lebens bin ich bei dir und werde für dich sorgen, denn ich bin dein Gott. Amen. Lasst uns noch beten. Ewiger Gott und Vater, wir sind deine Kinder und du hast uns das Leben geschenkt, du hast uns den Glauben geschenkt, du hast uns die Verheißung geschenkt, dass du bei uns bist. Du hast uns so viel Gutes geschenkt in unserem Leben. Wir danken dir von Herzen dafür. Und so wollen wir unsere Sorgen, klein oder groß, Gesundheit, Familie, Arbeit, Überlastung, Einsamkeit bei dir abladen. Zukunft bei dir abladen. Dir ans Herz legen. Lieber Vater, dir nennen wir's. Und wir bitten dich, sorg du und mach's gut. Besonders für die, die in großen Nöten sind, bitten wir, mach's gut und gib ihnen das Vertrauen und den Aufblick zu dir, dass du sie an jedem Tag in der Hand hältst. Vergib uns, wo wir das heute vergessen, die Menschen vergessen, das Tun vergessen, weil wir uns ständig um uns selbst drehen und mit der Zukunft beschäftigen. Vergib uns das. Lieber Vater, und wir bitten dich für die Tausende, Millionen, die jetzt, wenn es in den Winter geht, in Zelten übernachten müssen, in Flüchtlingscamps, die um ihr Leben bangen, die ihre Angehörigen verloren haben. Herr, die nicht wissen, was wird im nächsten Jahr sein, können sie zurück oder nicht. Wir bitten dich für alle, die dort Verantwortung tragen, gib ihnen Weisheit und sei du mit deinem Segen bei diesen Menschen. Hilf auch uns, unsere Verantwortung zu erkennen und als Christen tätig zu sein. Jesus, wir danken dir, weil es kostbar ist, das eigene Leben in deine Hände zu bergen. Wir loben deinen Namen. Amen.